Ich habe vorher gefragt, ob ich auch ohne Talar kommen kann, weil ich dachte, die Reise wird vielleicht auch so schon etwas beschwerlich und ein Talar ist dann etwas hinderlich. Also nicht, dass man ihn anhat, aber schwereres Gepäck und dann irgendwie lange umsteigen, wie auch immer. Und mir wurde gesagt, nein, es ist gerne ohne Talar und ich merke auch, das passt hier wirklich gut, auch ohne Talar zu erscheinen. Mir wurde noch ein Untertitel mit auf den Weg gegeben. Nicht nur Gott ist treu, sondern es hat ja dann die verschiedenen Tage auch verschiedene Unterthemen und heute für mich, Gott ist treu, der Herrscher und Vater oder als Herrscher und Vater. Mit Herrscher und Vater, das ist ja, wenn man es nicht nur so in der christlichen Blase sich anschaut, durchaus etwas problematisch. Das ist in Verruf geraten. Ich habe vor kurzem, um erstmal das Wort Herrscher in den Blick zu nehmen, ich habe vor kurzem einen Trägerwechsel bei einem Kindergarten miterlebt. Und da musste auch jemand von Amts wegen dazukommen, um den Kindergarten neu abzunehmen. Und dann meinte derjenige, der da kam, recht jung an Jahren noch, ich vermute, er hat selber noch keine Kinder, als er dann sah, dass in den Waschräumen Bänke standen für die Kleinen. Also ich empfehle, dass die Bänke hier rausgeräumt werden. Und seine Begründung war, nicht, dass da nachher noch kollektives Zwangssitzen bei rauskommt. Also dass man den kleinen Kindern vorschreibt, so jetzt setzt euch mal hin. Und wenn man vielleicht einem gerade die Hände waschen will oder so und die anderen sollen nicht stören. Also das schien ihm gänzlich unpädagogisch, dass man so etwas anordnen könnte. Ich war da ganz still, habe mir meinen Teil gedacht. Und wenn man das mal zu Ende denkt, dann kommt dabei letztlich raus, nö, eine rote Ampel darf uns doch nicht vorschreiben, dass wir hier kollektiv anhalten. Oder bei den Soldaten, nö, wir lassen uns doch nicht vom Hauptmann kollektive Kommandos geben. Oder, nö, wir lassen uns doch nicht vom Gesetz vorschreiben, dass Stehlen strafbar sei und uns verbieten, dass wir Bankschließfächer ausräumen, die uns nicht gehören. Ganz aktuelles Beispiel. Natürlich, es gibt verständliche Vorbehalte, einerseits verständliche Vorbehalte, weil Herrschaft schon so schrecklich missbraucht wurde. Gerade wir Deutschen wissen das aus unserer Geschichte nur zu gut. Durch den Nationalsozialismus, durch den real existierenden Sozialismus oder wenn wir heute in die Welt schauen, in der Mullah-Diktatur im Iran oder in Russland oder in China. Aber das sind ja alles gottlose Arten von Herrschaft gewesen oder Perversionen christlicher Herrschaft, wenn man noch an weitere Beispiele denkt. Und ja, christliches Bekenntnis kann natürlich auch einfach Lippenbekenntnis sein und das ist dann besonders schlimm. Dazu sagt Jesus ja auch ganz deutlich etwas. Schon damals war das ein Problem in seinem Volk. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Und wenn dann also Herrschaft sogar im christlichen Namen so missbraucht wird, das ist besonders widerwärtig. Auf welche Irrwege man dabei kommen kann, auch in Deutschland bei den Christen, das war zu Zeiten des Nationalsozialismus bei den sogenannten deutschen Christen der Fall. Ich kann das jetzt nicht alles ausführen, aber beschäftigen Sie sich mal damit, auf welche Irrwege sich auch Christen begeben können. Ich habe aber den Eindruck, diese Gefahr ist insbesondere dann gegeben, wenn es mehr Lippenbekenntnis ist und nicht man tief im Herzen von Gottes Geist sich regieren lässt. Und zum Zweiten ist auch Gott als Vater in Verruf geraten, also dieses Vatersein. Für manche ist das so unerträglich, dieses Herrsein und Vatersein, dass sie das unbedingt auflösen wollen in ein wenigstens, dass er Vater und Mutter ist. Ja, natürlich, Gott hat auch das Mütterliche. Wir Bibelleser kennen die Stelle, wenn auch eine Mutter ihr Kind vergäße, so vergesse ich euch doch nicht. Und das ist auch schon ein Hinweis auf Gottes Treue. Er verliert uns nie aus dem Blick. Wie wichtig sind wir ihm? Jesus sagt es uns so wichtig, dass sogar so wichtig, wie wir uns selber nicht nehmen. Keiner von uns hat je seine Haare alle gezählt. Aber Gott hat dafür, hat bei uns allen die Haare zählen lassen. Das geht dann manchmal sogar so weit, durchaus gut gemeint, möchte ich mal anerkennen. Ja, dass beim, so wie wir im evangelischen Gottesdienst zumindest ja immer bekennen mit dem sogenannten Votum im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und da wurde mir zugetragen, hat schon mal jemand gehört, im Namen der Mutter und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also da würde ich dann sagen, ja, gut gemeint, aber man kann auch auf der anderen Seite des Pferdes runterfallen. Wenn Gott sich uns als Vater offenbart hat, dann sollten wir demütig genug sein und durchaus auch weise genug, um das auch so anzunehmen. Und dabei aber natürlich zu bedenken, ja, Gott ist perfekt und deckt mehr ab als irdische Vaterfiguren, Vorstellung von Vaterschaft, eben auch das Mütterliche. Also Missbrauch von Herrschaft und von Vatersein, schlechten Vatererfahrungen hin oder her. Wir widmen uns Gott als Herrscher und Vater und er ist natürlich der gute Herrscher. Und Menschen sehen sich ja durchaus nach Herrschaft. Es braucht Herrschaft, natürlich gute Herrschaft. Vielleicht erinnern sich manche von Ihnen noch an den Wahlkampf, damals Präsidentschaftswahlkampf von Barack Obama. Da kam er auch nach Deutschland, kam nach Berlin und die Straße des 17. Juni war voll von Menschen. Die Sehnsucht nach einem guten amerikanischen Herrscher hatten. Die haben das bejaht, die haben sich darauf gefreut, dass dieser Barack Obama hoffentlich Präsident wird und dann mal so richtig das für die guten Ziele sich einsetzt und das Gute verwirklicht. Und ganz früh hat er schon den Friedensnobelpreis bekommen, bevor er noch überhaupt irgendetwas in der Hinsicht leisten konnte. Also diese Sehnsucht nach einem guten Herrscher, die ist ganz selbstverständlich. Für mich klingt das, dieses gute Herrscher, dann auch schnell nach gutem Hirten. Bibelleser wissen also, worauf es bei mir heute hinauslaufen wird. Wie sieht Gottes Herrschaft aus? Erstmal allumfassend und er sorgt für die richtigen Rahmenbedingungen. Das lesen wir schon früh in der Bibel in Genesis 8, Vers 22. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Sommer und Winter, Frost und Hitze, Saat und Ernte. Kleine Randbemerkung. Sollte unser Bundeskanzler dann nicht als erstes, also vor allem anderen, uns sagen, lasst uns bitte, sofern wir den Glauben an Gott teilen, lasst uns bitte als erstes den Schöpfer bitten, dass er unser Klima verändert, dass er für Abkühlung wieder sorgt. Die Randbemerkung noch etwas ausgedehnt. Wäre das vielleicht nicht sogar besser oder zumindest weniger schädlich, als das Risiko einzugehen, unsere gesamte Wirtschaft zu ruinieren, um 2% des menschengemachten weltweiten CO2-Ausstoßes ein bisschen einzusparen? Also, ich habe Abitur und 2 Studiengänge. Ich denke, ein bisschen was an Verstand habe ich mitbekommen. 2% vom Weltklima, wenn die eingespart werden, soll das wirklich irgendetwas ändern? Englische Pendant, da hat mal jemand gesagt, und in einem Kurzvortrag, und selbst wenn morgen Großbritannien die Insel im Meer versenke und überhaupt kein CO2 mehr in Großbritannien produziert würde, würde das überhaupt gar nichts ändern. Ich habe den Eindruck, dass zu dieser Generalklausel von Gott, dieser Generalzusage, mehr die Forschungsergebnisse und Theorien, sind ja alles Theorien und Modelle, von Henrik Svensmark passen, dass Sonnenwinde und kosmische Strahlung eher klimabestimmend seien. Denn an der Sonne, da können wir Menschen nun wirklich nicht drehen. Das kann nur der Schöpfer. Und wenn man denn das für richtig hält, zutreffend hält, was in der Bibel steht, dann wissen wir, dass er das einmal sogar gemacht hat, als er darum gebeten wurde von seinem Volk, die Sonne anzuhalten, den Tageslauf anzuhalten, damit Israels Kriegführung Kriegsführung, Schlachtplan da aufgehen konnte. Aber wie gesagt, das nur am Rande und jetzt Ende dieser Randbemerkung. Das zweite Kennzeichen seiner Herrschaft, er behält den Überblick. Wenn wir nicht ein noch auswissen, wenn wir nicht einordnen können, wie der Lauf unseres Lebens ist, wohl uns, wenn wir dann darauf vertrauen, doch da ist einer, der herrscht und der den Überblick behält. Wenn wir allein an Josef denken aus dem Alten Testament, der konnte das überhaupt nicht einordnen, wie es in seinem Leben ging. Und dann war kurz wieder ein Lichtblick und dann ging es wieder nach unten. Aber am Ende konnte er dann sagen, ihr habt es böse gemeint, aber Gott hat es gut gemeint. Und es hatte alles seinen Sinn. Er hatte den Überblick und er hat es alles so geführt, wie es letztlich gut war. Für Josef und für seine Familie und damit letztlich also für den Kern des Volkes Israel, das sich daraus entwickeln sollte. Drittes Kennzeichen seiner Herrschaft. Je und dann ist seine Herrschaft spektakulär. Jerichos Mauern fallen. Übrigens auch nicht sofort, sondern am siebten Tag nach dem siebten Herumgehen. Petrus wird auf spektakuläre Weise, um ins Neue Testament einen Blick zu werfen, aus dem Gefängnis befreit. Aber meistens, zum nächsten Kennzeichen, meistens, da geschieht seine Herrschaft unscheinbar. Sogar scheinbar gar nicht. Also meistens setzt er die Naturgesetze nicht außer Kraft. Das ist das unscheinbare Wirken des himmlischen Herrschers. Meistens nimmt sogar das Unausweichliche dieser gefallenen Schöpfung seinen Lauf mit Krankheit, mit Tod, wo keine Heilung passiert, wo keine Auferstehung, keine Auferweckung passiert, wo unverschuldetes Leid ringsum passiert. Denken wir nur an die 40 jungen Leute, die gestorben sind beim Feiern und die über 100 zum Teil schwer lebensgefährlich Verletzten in Crans-Montana. Und wenn wir dann den Blick auf die Christen lenken und auf sein auserwähltes Volk, die Juden, also die, die an seine Herrschaft glauben, die ihn als Herrscher anerkennen, die trifft sein scheinbares Nichtherrschen sogar oftmals besonders. Von Anfang an, die meisten Jünger starben einen gewaltsamen Tod. Christenverfolgung setzte sofort ein. Judenverfolgung zieht sich ebenso als blutige Spur durch die gesamte Geschichte. Und wenn sich dann noch Christen, kommen nochmal auf das zurück, was wir vorhin schon mal hatten, wenn sich dann sogar noch Christen am Volk Gottes versündigen, das ist dann eine besondere Perversion. Über all dieses Leid der Gläubigen lesen wir zum Beispiel geballt in Hebräer 11 und ich empfehle Ihnen, das nochmal zu lesen. Im ersten Teil geht es um die Glaubenshelden, aber im zweiten Teil, da geht es dann darum, wie die Gläubigen auf schlimmste Weise leiden müssen. Und doch, mein dritter Punkt, der treue Herrscher, dem wir vertrauen können. Er ist und bleibt der Schöpfer und der Erhalter. Also der, der die Welt, das Universum, das Leben in all seiner Kompliziertheit geschaffen hat und in Ordnung hält. Ich sage das, wenn ich im Religionsunterricht oder im Konfirmandenunterricht das mal den Kindern versuche, deutlich zu machen, mit einem einfachen Beispiel. Stell dir vor, du gehst durch den Wald spazieren und dann siehst du auf einmal auf dem Weg eine Büroklammer liegen. Nimmst sie in die Hand, denkst, na, die ist hier nicht von selbst gelandet. Die ist hier auch nicht irgendwie gewachsen, dazu ist sie zu kompliziert. So ein dünner Draht auf besondere Weise gebogen, der entsteht nicht von selbst. Dann merkst du, sie ist ein bisschen rostig, wirfst sie wieder hin, ist ja auch keine Umweltverschmutzung, ist ja nur normales Metall. Und dann siehst du, guckst du nochmal und im nächsten Moment siehst du eine Waldameise darüber laufen. Nun, die Büroklammer ist nicht von selbst entstanden, dazu ist sie zu kompliziert. Aber so eine Waldameise, die viel, viel, viel komplizierter ist, die soll von selbst entstanden sein. Also das ist doch wirklich wäre eine Zumutung an den Verstand, das zu glauben. Also, der Schöpfer hat die Welt, das Universum, man könnte das noch ausdehnen an x Beispielen, in den Makrokosmos wie in den Mikrokosmos. Der Schöpfer hat die Welt erschaffen und er erhält sie. Ja? 1. Mose 8, Vers 22, wie ich schon gesagt habe, solange die Erde steht. Oder später in dem Psalmen, Herr, wie sind deine Werke so groß und so viel? Du hast sie alle weise geordnet. Oder wieder in dem Psalm, die Wasserwogen im Meer sind groß und sind mächtig. Der Herr aber ist noch größer in der Höhe. Er erhält die Welt. Seine Barmherzigkeit ist alle Morgen neu und seine Treue, deine Treue, heißt es dann dort, deine Treue ist groß, Klagelieder 3, Vers 22 und 23. Aber dann, wie ich es eben schon anklingen ließ, das unbegreifliche Zulassen des Leides innerhalb der Gnadenzeit. Das ist ja schier unbegreiflich und nahezu unerträglich, wenn wir uns bewusst machen, was Gott an Leid in dieser Phase seines Heilsplans alles zulässt. Aber auch dem ist eine Grenze gesetzt. Auch dem ist ein bis hierher und nicht weiter gesagt. Und wenn wir dann an Offenbarung 21 denken, da wird es dann dieses Ende auch offenbar werden. Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Warum sind denn heutzutage immer mehr Depressionen und Ängste? Weil viele nicht mehr an Gott glauben und auf seine Treue vertrauen. Und dann müssen sie allein damit klarkommen. Und das ist auf jeden Fall eine Überforderung. Für die allermeisten kurz und für ein paar dann überlang. Ja, uns treffen Dinge, die über unsere menschliche Kraft gehen. Paulus schreibt davon schon im 1. Korintherbrief, im 1. Kapitel. Wir waren über die Maßen beschwert und es ging über unsere Kraft, sodass wir am Leben verzagten. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Dem guten Herrscher, dem guten Hirten in Jesus vertrauen. Guter Herrscher, guter Hirte, Jesus, der uns sagt, ich bin der gute Hirte, Johannes 10, Vers 11, und der die Toten auferweckt. Da will ich jetzt den Bogen schlagen. Da gab es ja die besondere Situation, wo beides zusammenkommt. Das Leid in der gefallenen Schöpfung und die ultimative Herrschaftsansage. Die ultimative Herrschaft ist ja, wenn der Tod überwunden werden kann. Also Leid und Auferstehungszusage, Auferstehungshoffnung, die kommen in dieser Situation zusammen. Lazarus ist gestorben. Seine Schwestern und sein Umfeld sind am Boden zerstört. Und sogar Jesus ist in einem Moment von der Trauer übermannt. Das kennt vielleicht mancher von Ihnen auch. Aber wir dürfen dabei nicht stehen bleiben. Da ist jemand, der dann ruft, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und so sagt er hier zu Martha in ihrer Verzweiflung über den Tod ihres Bruders, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Herrschaft und Herrlichkeit, das hängt eng zusammen. Ich komme gleich nochmal darauf. Ja, zum ewigen Leben, dem guten Hirten, dem guten Herrscher und Hirten vertrauen. Auferstanden, das ist Lazarus. Und das war danach für viele ein Grund, an Jesus zu glauben, dass er der Christus ist. Aber Lazarus ist ja später wieder gestorben. Das war ja nur eine irdische Auferweckung. Jesus ging es als Sohn Gottes ja aber um mehr. Und darum sagt er einem anderen, der auf der Suche war, nämlich Nikodemus, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das Kennzeichen eines guten Vaters, um zum nächsten und letzten Punkt zu kommen, das Kennzeichen eines guten Vaters ist ja, wir haben das eben im Lied gesungen, ein Vater gibt seinen Kindern all das, was sie brauchen. Das Kennzeichen eines guten Vaters ist, dass er das Beste für seine Kinder will, und zwar auf lange Sicht. Und auf lange Sicht, das ist ja ewiges Leben zu bekommen, dass es ewig gut wird. Verdient hätten wir nach dem Fall der Schöpfung durch unsere Schuld, dass und wodurch dann all das Böse und das Leid in die Welt kam. Verdient hätten wir, dass der Weltenherrscher und gerechte Weltenrichter mit uns kurzen Prozess macht. Ewige Verdammnis. Und das Leid, das wir hier erleben, das schlimm genug ist, das ist aber ja im Vergleich zu dem, was ewige Verdammnis bedeutet, nur ein geringer Vorgeschmack. Aber neben dem Leid in der jetzigen Zeit, da gibt es ja etwas, was dieser Zeit sogar den Namen gibt. Ich habe es vorhin schon erwähnt, die sogenannte Gnadenzeit. Gott macht nicht kurzen Prozess, sondern er hat seinen Sohn gesandt, der uns durch die Zeiten zuruft, was ich eben schon als Heilandruf zitiert habe. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Er hat für uns im Blick, was das ewig Beste ist. Das ist seine, des himmlischen Vaters, lange und entscheidende Sicht. Er möchte uns sicher in die himmlische Herrlichkeit bringen. Seine Treue besteht darin, dass er zu diesem Versprechen steht und alle Voraussetzungen geschaffen hat. Er hat seinen Sohn gesandt, den personifizierten guten Hirten, ich sagte es schon. Zu Weihnachten ist er gekommen, noch steht der Baum hier, Weihnachtsbaum, besser gesagt Christbaum. Und sein Sohn hat alle Schuld auf sich geladen, alles Leid auf sich geladen am Kreuz und ist am dritten Tage auferstanden. Die historischen Beweise dafür sind belastbar und die sofortigen Auswirkungen auf die Jünger damals sind atemberaubend. Und nur wegen seiner leibhaftigen Auferstehung gibt es überhaupt bis heute noch Christen. Und damals wie heute ruft er, wie gesagt, mit offenen Armen als der Heiland uns zu sich, um durch seine geschaffenen Voraussetzungen diese himmlische Herrlichkeit, dieses ewige Leben, dieses ewige Gut wird es zu erleben, zu bekommen. Er ist der, der uns als Herrscher und als Vater verspricht, ich bringe dich sicher nach Hause. Und am Ende, mein Kind, am Ende werden alle Tränen abgewischt. Lesen Sie nicht nur Hebräer 11, sondern lesen Sie auch Offenbarung 21, wie gesagt. Da wird jede Träne abgewischt und alles Leid wird vorüber sein. Herrlichkeit, weil dort uneingeschränkt dieser himmlische Vater, dieser gute Herrscher, seine Herrschaft zur Geltung bringen wird. Es gibt nichts Besseres, als sich diesem Herrscher und Vater für das neue Jahr, ja für das ganze Leben anzuvertrauen. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch ein zweigeteiltes Gebet sprechen, zum Abschluss dieser Predigt. Zum einen für Christen, und vielleicht haben Sie noch jemanden mit eingeladen zu diesem Gottesdienst, der noch nicht Christ ist, der noch auf der Suche ist. Der zweite Teil des Gebets ist dann für solche Sucher. Wer möchte, kann das im Stillen also mitbeten. Den zweiten Teil werde ich so immer mit ein bisschen Pause machen, damit man das innerlich dann so Satz für Satz vollziehen kann. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir, die wir schon an dich glauben, die deine Herrschaft und deine Vaterschaft anerkennen und im Guten erlebt haben. Ja, wir wollen das bekräftigen, auch zu Beginn dieses neuen Jahres, dass wir deine Herrschaft und deine Vaterschaft proklamieren. Wir wollen sie für uns gültig sein lassen. Wir wollen dir vertrauen für dieses Jahr mit unserem Leben. Wir vertrauen dir unsere Familien an, unser Umfeld. Und wir bitten dich, dass du auch Stadt und Land segnen mögest. Und für die, die auf der Suche sind, da sei es noch auf folgende Weise formuliert. Sei du mein Heiland und mein Herr. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist.